Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Die Männer sind noch nicht zurück und an der nahen Bahnstation halten Truppentransporte in Richtung Fernost. Unter den Dorfkindern geht ein Gerücht um, Hitler habe überlebt und verstecke sich in der Steppe und sie suchen ihn, kindliche Abenteuerspiele halt. Petka ist 10, seinen Vater kennt er nicht. Die Mutter ist sehr jung und auch immer sehr traurig. Im Dorf schimpfen ihn alle Bastard, sogar seine eigene Großmutter, und er wird von den Dorfjungen schikaniert. Sein einziger Freund Valerka ist sehr krank. Die Dorfkinder lassen Valerka manchmal mitspielen, dann fühlt Petka sich natürlich verraten und er hat sich seine eigene Welt aufgebaut. Er zieht einen kleinen Welpen groß, den er in Großmutters Ziegenstall versteckt. Die Großmutter merkt nicht, dass es ein kleiner Wolf ist, aber die Ziegen merken das schon. Sie reagieren. Und er träumt, wie alle Jungen seines Alters, von Heldentaten und vom Heldentod an der Front. Und trotz der knappen Zeit möchte ich hier ganz kurz das Buch selbst sprechen lassen, also eine ganz kleine Szene. Was ihn selbst und seinen Tod betraf, so machte Petka sich keine Sorgen. Ob es eine Kavallerieattacke sein würde oder ob eine Maschinengewehrsalve die Scheibe seines Kampfflugzeuges zerschlagen würde, war ihm völlig egal. Oben auf dem Dach des Ziegenstalles zog er einen unsichtbaren Hebel und drückte langsam den Abzug. Petka, erklang von unten eine leise Stimme. Petka, komm runter, Hitler suchen. Petka sah nach unten und erblickte Valerka. Der knabberte in einer Möhre, die genauso bleich war wie er selbst. Geht nicht, sagte Petka, ich habe einen Kampfauftrag. Er konnte doch vor diesem Schwächling Valerka nicht eingestehen, dass er Angst hatte. Und feuerte aus voller Kehle sein Maschinengewehr ab. Wir haben noch nicht in der Schlucht neben den Japsen gesucht, sagte Valerka. Japse wurden in Rasguljaevka alle ohne Unterschied alle Kriegsgefangenen genannt. Nach Halchingol hatte man in der Nähe des Dorfes eine alte Baracke mit Stacheldraht eingezäunt, ein paar Türme aufgestellt und ein paar Samurai dahin gebracht, die in der Mongolei nicht erledigt worden waren. Als dann der Krieg mit den Deutschen begann, wurde das Lager immer größer. Du bist doch da gestern schon mit Ljonka und den anderen rumgekrochen. Petka ließ den Lauf des unsichtbaren Maschinengewehrs sinken und zielte auf Valerka. Renn doch zu dem, such deinen Hitler. Auf die Verräter unserer sowjetischen Heimat, Feuer frei. Er schoss dem davonlaufenden Valerka noch einmal hinterher und brüllte über den ganzen Hof. Achtung, Achtung, hier spricht Deutschland. Hitler, zicke, zicke, saß unter einer Brücke, machten ihm heute den gar raus und du bist raus. Einer der Kriegsgefangenen ist der japanische Arzt Hirotaro. Er sucht nach der Ursache für die ungewöhnlich hohe Sterblichkeit unter den Gefangenen und auch in der Bevölkerung. Da er nicht weiß, ob er selbst überleben wird, schreibt er nebenbei Tagebuch für seine beiden Söhne in Nagasaki. Gewissermaßen als Gruß aus dem Reich der Toten ins Reich der Lebenden. Was Hirotaro nicht wissen kann, ist, dass es umgekehrt sein wird. Ihn holt der verzweifelte Petka zu seinem sterbenden Freund. Denn die alten heidnischen Götter schweigen. Sie haben diesen Ort der bösen Geister schon längst gemeinsam mit der buryatischen Urbevölkerung verlassen. Ja, ein kleiner Junge und ein Kriegsgefangener, was gehen sie uns an? Sie bringen uns in eine Welt, die trotz aller räumlichen, zeitlichen und sonstigen Distanz unserer Welt doch recht nahe ist. Und sie wird uns durch dieses Buch auch sehr nahe gebracht. Das Buch ist sehr spannend, manchmal sehr traurig, oft auch komisch. Die Sprache ist mal sehr derb, mal lakonisch und ohne großes Pathos und sehr berührend. Und am Ende werden Menschlichkeit und Hoffnung allen widrigen Umständen zum Trotz doch die Oberhand behalten. Das Buch hat in Russland den nationalen Bestsellerpreis gewonnen, war in anderen Ländern sehr erfolgreich. In Frankreich zum Beispiel gehört Gelasimov zu den beliebtesten russischen Autoren unserer Zeit. Und ich finde, dass man dieses wunderbare Buch unseren Lesern in Deutschland auf keinen Fall noch länger vorenthalten sollte. Vielen Dank fürs Interesse.
Vielen Dank für die Vorstellung, Christine Hengefoss. Ich fange mal an mit Ihnen, Thomas Zebbe. Was geht Ihnen spontan durch den Kopf? Haben Sie alle Informationen gehört, gesammelt, die Sie brauchen? Was fällt Ihnen zu diesem Buch ein?
Ja, bis 4 Sätze vorm Schluss hätte ich noch einige Fragen gehabt.
Ich glaube, Sie müssen näher ans Mikro, oder?
Bis kurz vor Schluss hätte ich noch einige Fragen an die Übersetzerin gehabt. Sie hat dann doch am Ende noch die Kurve gekriegt, auch den Kontext zu dem Buch mitzuliefern, welche Relevanz der Autor in seiner Heimat hat, ob dieses Buch im Ausland eine gewisse Rolle spielt oder gespielt hat. Was ich noch interessant fände, wäre, welchen Umfang hat das Buch? Habe ich es überhört oder haben Sie es noch nicht gesagt?
Habe ich noch nicht zugesagt in Anbetracht der Zeit.
Ja, das spielt eine gewisse Rolle natürlich bei der Kalkulation des Projekts.
Der größte Teil dieses Bandes, ich würde sagen, vielleicht so in der Übersetzung, gute 300 Seiten, 320, 350.
Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, von welcher Situation wir ausgehen, wenn es auf der Messe präsentiert wird und man sozusagen ein Ganggespräch führt, wäre ich über das Zitat irritiert gewesen, weil man ungeduldig ist und wenig Zeit hat, sozusagen Originalton zu hören. Jetzt hier in dieser Situation fand ich sehr prägnant und illustrativ. Ich habe jetzt einen sehr guten Eindruck davon, wie das Buch klingen könnte und ob das für uns relevant sein könnte. Was mich noch interessieren würde, wäre vielleicht noch ein bisschen ausführlicher über den Autor zu hören, welche Relevanz er in seiner Heimat hat, ob es vielleicht eine Förderung gibt und wann das Buch erschienen ist, also wie lange das eigentlich schon vorliegt und warum Sie von allen Autoren Sibiriens oder Russland ausgerechnet ihn ausgewählt haben. Aber ansonsten hat mir Ihr Vortrag sehr gut gefallen und ich habe einen ganz guten Eindruck von dem, was mich erwarten würde.
Jo Ländle, wie ging es Ihnen? Hat Ihnen etwas an Informationen gefehlt, abseits von dem, was Thomas Zebbe bereits angesprochen hat? Und wie ist es eigentlich, wenn einem Bücher angeboten werden, die sozusagen absurde Geschichten über Hitler erzählen? Hat man da als deutscher Verleger, zuckt man da erstmal schon zusammen?
Naja.
Ist das Mikro an?
Angesichts der Tatsache kann man mich so ungefähr hören.
Sonst gebe ich Ihnen das Mikro, das funktioniert sehr.
Angesichts der Tatsache, dass ein Buch mit dem Namen Er ist wieder da in letzter Zeit auch international groß Furore gemacht hat, ist Hitler wahrscheinlich im Augenblick ein Knopf, den man glatt wieder drücken kann. Ich war überrascht, dass Hitler dort in der Steppe ausgerechnet of all places sich verstecken soll. Aber ich finde, das ist durchaus etwas, wo ich nochmal aufgemerkt habe und wo man vielleicht auch die offenbar vorliegende spezifische kindliche, sozusagen den Humor auch raushören können. Sozusagen die eigenen Geschichten, die ja auch gerade in abgelegenen Situationen, in Kriegsumständen, ohnehin ist Information unscharf und unklar, weil ist der Krieg aus, wie geht das Leben weiter, dann kommen plötzlich solche Gerüchte auf. Das fand ich gar nicht unpassend. Ich fühle mich gut informiert. Ich glaube, dass es eigentlich zwei Typen Lektoren gibt. Das sind die, die Exposés mögen und das sind die, die Leseproben mögen. Ich bin jemand, der ungeheuer viel Wert darauf legt, auch ein bisschen was zu hören. Weil ich so sehr gewohnt bin, dass Exposés einem das Blaue vom Himmel runterlügen können, dann fängt man an zu lesen und merkt nach zwei Seiten, dass das sitzt nicht oder das fängt mich nicht, ich vertraue dem Ton nicht. Deswegen ist es mir selbst in einem Elevator-Pitch, der ganz kurz ist, sehr relevant, auch ein bisschen zu hören, wie fühlt sich das an. Ich finde das Setting interessant, ich finde die Atmosphäre interessant, ich habe sozusagen als gebranntes Kind ein bisschen Schwierigkeiten mit dieser Vorstellung der Kinderperspektive, weil das sehr oft schief geht. Naivität und Unvoreingenommenheit der kindlichen Sicht auf Welt darzustellen, ist etwas, was einfach in so ungeheuer vielen Fällen misslingt. Das wäre hier auch ein bisschen meine Frage gewesen. Da ist dieser leicht komische Kinderton in den Dialogen. Offenbar ist der Erzähler ja allgemeinwissend und enthoben davon. Aber ob das jetzt wirklich die Überzeugungskraft gewinnt, da müsste ich tatsächlich noch ein bisschen mehr Leseprobe weiterlesen. Das wäre wahrscheinlich jetzt in dem genannten Ding die Sache gewesen, wo ich Vorbehalte gehabt hätte. Ich würde sehr einladen dazu, ich muss selbstkritisch sagen, da sind wir Verlage falsche Beispielgeber. Unsere Vorschautexte klingen auch so, dass es spannend, traurig, komisch, derb, berührend und hoffnungsvoll ist. Nur, wenn man ganz ehrlich ist, nervt einen das in Vorschautexten auch immer schon, weil man gar nicht mehr weiß, wo man eigentlich ist, in einem Pitch so konkret wie möglich sein und nicht alles versprechen. Es ist sowieso nicht alles drin, sondern wirklich auswählen, was sind die ganz markanten Dinge. Ähnliches gilt am Ende, ich fand es auch wichtig, diese äußeren Kontexte, die immer wichtiger werden, noch dazu zu liefern, wie ist die Aufnahme international, wie ist die Aufnahme national und da so konkret wie möglich, nicht einfach nur sagen Bestseller, sondern zum Beispiel ist in Frankreich dann und dann erschienen, dann so und so viele Exemplare verkauft oder sowas. Wenn man an solche Informationen rankommt, hilft uns das tatsächlich bei der Einordnung, da weiß ich, dass uns werden nur Bücher angeboten, die wichtigsten ihres Landes sind und die meistverkauften und die stärkst geliebten. Da möchte man konkrete Informationen.
Es ist ja jetzt schon sehr viel gekommen an Informationen. Was wichtig ist, auch nochmal diese Trennung wirklich zu sagen, also natürlich ist das jetzt eine künstlich erzeugte Situation hier, aber die Unterscheidung zum einen zwischen einem Pitch am Stand, also wenn man Lektoren trifft, was kann man in diesen wenigen Minuten Zeit, die man hat, eigentlich leisten? Was ist dann gewünscht? Weil beispielsweise eine Textprobe, wenn jetzt jemand an den Stand käme, wahrscheinlich wären sie ein bisschen verdutzt, ja, wenn jemand sagen würde, ich möchte Ihnen jetzt mal was vorlesen. Ja. Hat man ja auch nicht die Aufnahmefähigkeit, aber trotzdem eine sehr gute und wichtige Unterscheidung zu sagen. Also es gibt unterschiedliche Typen auch von Lektoren. Die einen wollen eben gerne Leseprobe, die anderen Exposés. Wahrscheinlich fährt man ganz gut, wenn man das auf dem schriftlichen Weg macht, dass man beides beilegt. Was wäre dann so eine Länge, wo Sie sagen, da haben Sie das Gefühl, Sie haben eine Entscheidungsgrundlage für so eine Textprobe beispielsweise?
Uns ist völlig klar, dass das ja auch auf eigenes Risiko, wenn es ein Übersetzer-Pitch ist, ja, geschieht. Deswegen verlangen wir da nicht übermäßig viel. Also ich glaube, Reich Ranitzky hat mal gesagt, nach dem ersten Löffel Suppe weiß ich ja schon ungefähr, wie es schmeckt. Man braucht eigentlich in Wirklichkeit nicht mehr als 2 Seiten, aber 10 sind schön.
Dann wissen Sie und Ihr Bescheid, 2 bis 10 Seiten. Man hört dich, glaube ich, nicht.
Nee.
Oder näher ran wieder, oder? Jetzt?
Ja. Ganz kurze Frage. Hätten wir die Chance, Sie auf der Messe anzusprechen und dieses Buch vorzustellen?
Ich würde immer empfehlen, auf der Messe ansprechen und sagen, da kommt was hinterher. Und dann eine E-Mail schicken mit ausführlichen Informationen. Das will man in Ruhe durchlesen, das will man nicht im Gang. Wir brauchen mehr Informationen, als auf dem Gang vortragbar ist.
Ja, also vielleicht kann man dem noch hinzufügen, dass Frankfurt als internationale Messe für uns immer wesentlich hektischer und stressgeladener ist. Da hat man gar keine Zeit oder wir beide wahrscheinlich keine Zeit für Übersetzer-Pitches. Hier in Leipzig ist mein Kalender ein bisschen entspannter. Ich habe gestern 2 Übersetzer getroffen, die allerdings auch nur, weil sie für mich so eine Art Informationsüberblick über ihre jeweiligen Übersetzungsländer geliefert haben. Da ist dann schon mal ein bisschen mehr Zeit, aber ich stimme Jo Lendle zu. Es ist immer gut, wenn man danach was Schriftliches zur Hand hat.
Also auch nochmal eine wichtige Unterscheidung zwischen den beiden Messen, Frankfurt und Leipzig. Frankfurt, was eben eine wahnsinnig stressige Messe für alle ist, wo die Lektoren und Lektorinnen sehr viele Termine haben, eben dann als Übersetzer und Übersetzerin eher das in Leipzig zu probieren. Wir machen weiter, weil wir wenig Zeit haben, mit Marie Tschermann, die genau hier links neben mir sitzt. Ich freue mich. Sie ist 1980 geboren, hat ein Studium als Fachtextübersetzerin gemacht und spricht wahnsinnig viele Sprachen, beeindruckend viele, Französisch, Portugiesisch, Slowakisch. Sie wird heute auch ein Buch aus dem Slowakischen vorstellen und arbeitet schon seit vielen Jahren als Übersetzerin. Bitte schön, Marie, sie lebt hier in Leipzig. Das sind deine 4 bis 5 Minuten. Ich gebe dir das Mikro, das geht, glaube ich, sehr gut.
Ja, lieber Herr Ländle, lieber Herr Tebbe, liebes Publikum, ich hätte da was für Sie und ich habe heute den Kafka der Slowakei mitgebracht. Mit dem Roman Mene Oca, Deutsch im Namen des Vaters, gewann Wladimir Balla 2012 den wichtigsten slowakischen Literaturpreis. Im vergangenen Jahr erschien er unter anderem in englischer Übersetzung, woraufhin er in den Rezensionen, unter anderem in der Literaturbeilage der New York Times, als der Kafka der Slowakei gefeiert wurde. Die Geschichte beginnt im Jahr 1963 mit einer ziemlich bizarren Szene. Ich ging zum Kinderarzt, obwohl ich bereits 20 Jahre alt und gerade in der Armee war. Warum war ich überhaupt dahin gegangen? Ich schließe nicht aus, dass ich das nur geträumt habe. Irgendwann 1963 oder schon ein Jahr früher. Kurz gesagt, es ging mir schlecht. Ich trat zum Arzt ins Sprechzimmer und mein Blick fiel sofort auf seine Hände. An der rechten Hand fehlten ihm Zeige- und Mittelfinger. Also was haben wir? Fragte er. Dann entschied er sich, meine Hoden zu untersuchen, begann sie abzutasten und machte eine Ankündigung, die sich später als wahr herausstellen sollte. Keine Kinder zeugen, Genosse, keine Kinder, denn sie zeugen Ungeheuer. Warnend hob er den Zeigefinger der rechten Hand. Also fehlte ihm der Zeigefinger gar nicht. Schon bei dieser Szene bemerken Sie, dass Balla nicht nur aufgrund seiner Anstellung in einem Finanzamt oder einer Lungenschwäche als der slowakische Kafka bezeichnet wird, sondern er liebt das Absurde, Mysteriöse, ist ein Meister des magischen Realismus. Versuchen Sie sich vorzustellen, Kafka, Beckett, Bukowski und Borges sitzen zusammen bei Bier, Brot und Eisbein. Dann bekommen Sie den Geschmack von Ballas herber existenzieller Suche, schrieb Rosie Goldsmith im Eurolit Network. In dem Roman erinnert sich der Erzähler als alter Mann an sein Leben zurück. Arbeit im Haushaltswarengeschäft, unglücklich verheiratet, zwei Söhne, doch der Kontakt zu ihnen schwierig. Ein durchschnittliches Leben in der Banalität einer kleinen Stadt. Der Autor erzählt in kurzen Fragmenten, im Wesentlichen assoziativ, die Chronologie wird ständig durchbrochen. Ich zitiere wieder aus dem Buch. Wir waren die buchlosen Nachkommen unserer ungebildeten buchlosen Vorfahren. Und obwohl wir heute viele Bücher haben, weiß ich nicht, wie ich das Verhältnis zu den Söhnen regeln soll. Auch Sie haben sicherlich viele Bücher und trotzdem wissen Sie nicht, wie weiter mit Ihrem Verhältnis zu mir. Keine Lösung ist vielleicht Ihre Art der Lösung. Oder Sie nehmen dieses Verhältnis überhaupt nicht als Problem wahr. Haben mich schon aus Ihrem Leben weggestrichen. Wer hat eigentlich mit dem Wegstreichen angefangen? Grotesk und bizarr geht es auch zu, als der Erzähler mit seinem Bruder ein Haus baut. Dieses Haus mit seinem ausufernden, unterirdischen Labyrinth ist eine von Ballas zentralen Metaphern. Es steht nicht nur für die Familie, sondern auch für die gesamte slowakische Nation, die Balla insgesamt als ein sehr schwieriges Heimatland betrachtet. Wieder aus dem Buch. Manchmal scheint es mir, dass das Leben in Stein gehauen ist. Man kann nichts wegnehmen und auch nichts hinzufügen. Letztlich habe ich mich lange bemüht, einen endgültigen Zustand zu erreichen. Jetzt ist auch schon die Unvollkommenheit vollkommen und endgültig. Die Wunden sind dort, wo sie sind. Sie schmerzen genauso, wie sie schmerzen sollten. Sie verheilen nicht, denn sie müssen offen bleiben. Sie machen aus mir das, was ich bin, außen um mich herum eine Mauer, innen Gefühle, hervorgerufen durch all die Leute, denen ich je begegnet bin. Alle Gefühle sind in diesen Menschen, der aus dem zusammengesetzt ist, was er durchlebt hat. Nur die Söhne haben sich aus mir herausgetrennt, wie Kerne aus Pfirsichen, als ich sie vor Jahren ihrer Mutter überließ. Chodjalej, was weiter? Ballas Roman bietet dem Leser nur wenig Komfort. Seine Vorliebe für groteske Situationen endet aber bisweilen auch witzig, wie beispielsweise in einer Szene, in der beschrieben wird, wie der Erzähler und seine Frau den Pfarrer wegen ihrer Eheprobleme um Rat ersuchen. Gibt es auf der Suche nach dem Sinn vielleicht doch noch etwas Tröstliches? Hören Sie selbst. Počul som, že môj mladší píše, mňa jeho písačky nezaujímajú. Pritom som dnes naozaj veľa čítam. Ale na čo by som sa zaoberal jeho knihami? Aj tak by som stále v nich hľadal len čosi o sebe. A to tam nikdy nebude. Iba ak nejaké mi vymyslí. Synovia svojich otcov nepoznajú. Mit diesem kleinen Eindruck vom Klang des Original endet das heutige Date mit dem Kafka der Slowakei. Und ich hoffe, Sie mochten ihn. Obwohl, Eigentlich hoffe ich das nicht, denn Baller sagte, ich mache mir Sorgen um Leute, die meine Bücher mögen, denn für gewöhnlich stimmt etwas mit ihnen nicht.
Vielen Dank, Marie. Wir beginnen jetzt bei Ihnen, Jo Lendle. Stimmt etwas mit Ihnen nicht?
Schöner Schluss. Das regt an, sozusagen ihm zu widersprechen. Also, immer die Frage, wie geht man mit Übertreibungen um? Kafka der Slowakei. Wir sind ja auch nur Menschen, deswegen reagieren wir, genau wie andere, die Werbung ausgesetzt sind, natürlich auch auf Übertreibungen. Und man wacht schon mal auf. Es gibt viele Kafkas und es gibt, ähnlich wie es viele, die nicht nur die sächsische Schweiz gibt, sondern auch die holsteinische Schweiz gibt, hat wahrscheinlich jeder Landstrich auch eine kleine Hundertschaft Kafkas. Aber mag ja sein, also hellhörig ist man. Ich würde nicht raten, es viermal zu sagen, in einem Pitch, sonst hat man das Gefühl, was anderes ist auch nicht da. Und es gibt natürlich die große, große Hürde, wenn man dann anfängt zuzuhören oder zu lesen und man doch relativ schnell merkt, Kafka ist was anderes. Also sicherlich, es gibt diese traumgleiche Situation dort bei dem Arzt, wo man also vielleicht nicht genau weiß, wie sind die Realien und wie kommt was Absurdes mit hinein. Aber dann, was weiß ich, dann kommt ein Bild, das Leben ist wie in Stein gemeißelt, man kann nichts wegnehmen und nichts hinzufügen, wo man denkt, naja, hinzufügen kann man im Stein wirklich nichts hinwegnehmen, kann man, das ist die Idee des Meißelns. Also man guckt natürlich kritischer, wenn man so ein Kafka-Schlagwort oben drüber hat, weil man weiß, Kafka macht keine Fehler und haut einen mit jedem Satz um. Also das sind die Schwierigkeiten, die da sind. Sehr interessant natürlich, wenn man aus einer englischsprachigen Rezeption schon was zitieren kann, auch da wieder große Worte, Bukowski und Beckett und Borges, fängt man wieder an zu schlucken. Also ich wäre neugierig, was zu lesen. Ich habe nicht ganz genau verstanden, wie jetzt wirklich der Aufbau des Buches ist, also das offenbar ein bisschen mosaikhafte. Das hätte mich sehr interessiert, denn das sind für uns nachher auch die relevanten Dinge. Wie wirkt das Buch in seiner Gänze? Sowas wie, ich weiß nicht genau, irgendwas wie Mosaikstruktur oder sowas viel, das ist natürlich für uns erstmal ein kleiner Schmerz, weil wir immer wissen, Mosaik kann man lieben, aber man muss es ja auch dem Vertrieb und den Vertretern und den Buchhändlern erzählen. Und wenn da irgendjemand das Wort Mosaik hört, kommt sofort Tiefschlaf. Also da müsste man sich, genau wie wir uns im Verlag später was überlegen müssen, müsste man sich vielleicht auch in dem Pitch was überlegen. Aber neugierig ist man, dass die Söhne sich aus einem lösen wie Kerne aus einem Pfirsich, ist wunderschön. Also ich würde gerne mir was angucken davon.
Thomas Zeppe, wie geht's Ihnen mit großen Namen, wenn Sie im Pitch kommen? Sind Sie auch eher da vorsichtig und ja?
Ja, meine Reflexe sind genau wie die von Jo Lendle. Man hört den Namen Kafka.
Ich glaube, noch mal näher ans Mikro.
Man hört den Namen Kafka und es fällt leicht, das Buch dann einzuordnen oder eine Zuschreibung zuzuweisen, aber dann muss die natürlich auch eingelöst werden. Also die Aussicht, dass danach die Enttäuschung eintreten wird, ist relativ groß. Man muss sich also mit Übertreibungen wirklich zurückhalten. Mir geht's auch wie Jo. Ich bin neugierig nach den Szenen, die ich gehört habe, aber mir würde auch, wenn ich jetzt unterscheide zwischen Projekt und wie war die Vorstellung, mir würde es helfen, die Struktur besser zu verstehen. Ich hatte den Eindruck, das ist ein sehr assoziativer Text, der fragmentarisch arbeitet. Ich habe mich zwischendurch gefragt, ist es ein Zeitporträt, ein Familienroman, ein Psychogramm? Die Frage ist nicht beantwortet worden. Mir hat bei der Vorstellung gut gefallen der Einstieg. Ich wusste sofort, in welcher literarischen Flughöhe wir uns bewegen, wann es erschienen ist, wo es noch erschienen ist, wer es gelobt hat. Es wurde mir dann in der Vorstellung zu kleinteilig und hat sich so ein bisschen verloren in den Belobigungen einzelner Stellen, wobei ich dann den Blick aufs Ganze verloren habe. Und so schön ich die slowakische Sprache finde, so schwer fällt es mir dann natürlich zu folgen. Ich würde vielleicht als allgemeinen Hinweis noch anfügen, man muss bei so einem Pitch wirklich auch im Blick behalten, das ist ein Werbegespräch, so hässlich dieses Wort ist, und keine Rezension. Also es geht nicht darum, in diesem Pitch ein Buch in seiner literaturwissenschaftlichen Anlagekonzeption zu analysieren, sondern es geht auch darum, Neugier bei uns zu wecken und mir einen Eindruck davon zu vermitteln, ob dieser Text, ob dieser Stoff, ob dieser Autor, fehlte mir auch noch ein bisschen der Hintergrund, in Deutschland eine Chance hätte, bei einem literarischen Publikum anzukommen.
Vielen Dank für diese Anmerkung. Wir müssen jetzt gegen das Klavier ansprechen und auch ein bisschen gegen die Zeit anrennen. Deswegen mache ich weiter. Unsere dritte Kollegin Heidefrud Sachs ist aus München angereist. Sie ist sehr umtriebig, ist unter anderem Chorleiterin. Nicht nur, dass sie übersetzt, sie liebt auch die Musik. Sie hat wahnsinnig viele verschiedene Textsorten übersetzt. In ihrer Publikationsliste finden sich Lyrik, finden sich Romanübersetzungen, finden sich Theatertexte und so weiter. Wir sind sehr gespannt, was Sie heute mitgebracht haben. Das sind Ihre 4 bis 5 Minuten. Ich gebe Ihnen mal das Mikro, das funktioniert besser.
Frau Humitsch, vielen Dank für Ihre freundliche Einleitung. Verehrtes Lektorenduo Virat und verehrtes Publikum. Ich möchte Ihnen einen Roman vorstellen und Ihr Interesse dafür wecken, dessen Titel Hangman's Beach ist. Henkers Strand. Er wurde von dem kanadischen Autor Thomas Radal, ich buchstabiere R-A-D-D-A-L-L, bereits in den 1960er Jahren geschrieben. Thomas Radal ist ein Schriftsteller, der für seine Erzählungen 1964 den Governor General's Award erhalten hat, die höchste Literaturauszeichnung in Kanada. Er lebte und schrieb in der kleinen Stadt Liverpool. Die liegt im atlantikumspülten Nova Scotia, Neuschottland. Das ist eine große Halbinsel im Osten Kanadas. Radal erforschte mit Gründlichkeit und Begeisterung die Geschichte Nova Scotias. Sein Roman Hangman's Beach ist deswegen ein historischer Roman. Erschrecken Sie nicht, es ist kein alter Schinken, sondern faszinierende Lektüre. Was bringt diesen Titel hervor? Wie kann dieser Titel entstehen, der doch ziemlich gruselig ist? Es hängt mit dem Inhalt natürlich zusammen des Romans. Und zwar gibt es heute noch und immer schon im Hafenbecken von Halifax eine große Insel. Sie heißt McNabb's Island. McNabb ist einer der Helden des Romans. Er hat sich mit seiner Familie im 18. Jahrhundert eingerichtet auf dieser Insel und lebt dort autark im Stile eines schottischen Großgrundbesitzers. Die Zeit, der Hintergrund des Romans sind die Kriege zwischen England und Frankreich, die auf dem Meer ausgefochten werden, die sogenannten Napoleonischen Kriege. McNabb holt sich in sein Haus einen jungen französischen Offizier, Cascamont, der seine Söhne unterrichten soll. Cascamont fängt eine Liebschaft an mit der Ziehtochter von McNabb, mit Ellen. Das gefährdet sein Leben. Er muss fliehen und seine abenteuerliche Flucht führt ihn durch halb Nova Scotia. Am Ende wird er doch wieder gefasst und zurückgebracht nach Melville Island. Aber zunächst erkennt ihn niemand, denn er trägt jetzt einen falschen Namen und einen sehr dichten Bart. Er lebt in der ständigen Angst, dass ihn eventuell frühere Kameraden erkennen, denn er hat bei Trafalgar Lord Nelson erschossen. Am Ende bricht Cascamont aus Melville Island aus. Sie dürfen dabei ruhig an den Grafen von Monte Cristo denken. Wie geht die Geschichte aus? Es ist ein Happy End, aber ein sehr ungewöhnliches. Radol schreibt fesselnde Dialoge, seine Figuren sind psychologisch vielseitig und liebenswert. Reizvolle Landschaftsschilderungen durchziehen die turbulenten Ereignisse, so dass sich der Leser quasi wie auf einer schönen Insel auch mal ausruhen kann. Radals Sprache macht glücklich, mich jedenfalls. Sie ist bilderreich, anspruchsvoll und poetisch. Das ist für den Übersetzer eine Herausforderung, der ich mich aber gerne stellen würde, vor allem im Hinblick darauf, dass 2020 die Frankfurter Buchmesse Kanada als Gastland hat. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Thomas Tebbe. 2020 Kanada ist Gastland der Frankfurter Buchmesse. Haben Sie da auch sofort aufgehört? Es ist ja eher ungewöhnlich im englischsprachigen Raum. Agieren ja wahnsinnig viele Agenten und Scouts. Wie ist das für Sie mit einem englischsprachigen Titel aus den 60ern?
Ja, das ist jetzt wirklich ein kategorisch ganz neuer Fall heute hier, weil Kanada, wie Sie richtig sagen, von Agenturen und unseren amerikanischen Scouts sehr, sehr dicht abgesucht werden nach guten Büchern, guten Titeln, und weil mein persönliches Wissen über die kanadische Literatur viel umfassender und größer und tiefer ist als das über die slowakische oder die russische Literatur. Das heißt, Sie haben das Problem, auf eine Menge Vorwissen zu stoßen, vielleicht auch auf eine Menge Vorurteile. Ganz pauschal gesagt wäre mein Vorurteil über die kanadische Literatur, sie ist in der Regel sehr still, sehr psychologisch und in Deutschland nicht ganz so leicht zu verkaufen. Über diese Hürde müssten Sie bei mir rüber. Die zweite Hürde ist ganz sicher das Signal, es handelt sich um einen historischen Roman. Mir müsste in Ihrer Vorstellung klar gemacht werden, warum der historische Stoff für unsere Leser für das 21. Jahrhundert Relevanz besitzt. Das ist mir in dem Vortrag noch nicht ganz klar geworden. Ich kenne den Governors General Award sehr gut. Ich kenne einige der Preisträger, die auch bei uns erschienen sind. Das wäre für mich ein Signal, hochliterarisch oder zumindest sehr anerkannt. Das habe ich jetzt in Ihrer Vorstellung so nicht gehört. Für mich wäre nach Darstellung des Stoffes das Buch eher ein Abenteuerroman, der sich dreht um einen Helden, der Nelson erschossen hat. Das ist ja ein ziemlich relevantes Detail. Das haben Sie so en passant erwähnt. Und nach der Vorstellung sind bei mir eigentlich mehr Fragen offen als beantwortet worden. Vor allen Dingen oder nicht zuletzt die Frage, die auch jetzt angesichts der Publikation von James Baldwins Buch Go Tell It on the Mountain, das ja sehr, sehr großen Pressewiderhall gerade findet, warum diese Wiederentdeckung? Im Moment machen wirklich viele deutsche Verlage Wiederentdeckungen in Amerika, in Kanada, in Holland und in Schweden. Man hat es nicht leicht, im Feuilleton diese Stoffe zu behaupten, und deshalb wäre ich jetzt hier ein bisschen skeptischer, beziehungsweise würde Sie jetzt doch noch eine ganze Reihe Fragen fragen wollen.
Ja, bitte eine Ergänzung. Dieser Roman ist in Kanada ein Klassiker, und als ich auf der Gesellschaft, bei der Tagung der Gesellschaft für Kanada-Studien zwei jüngere Kanadier, so Mitte 30, fragte, welchen Roman von Rodol sie zur Übersetzung gerne hätten, antworteten sie einstimmig, Hangman's Beach.
Sehr schön, wir kümmern uns.
Jo Lendle, wie ging es Ihnen mit dem Stoff und mit dem Vortrag? Und wäre das ein Buch, ja, haben Sie ähnliche Vorurteile, was die kanadische Literatur angeht?
Wenn ich einen Vorschlag für einen 10-Sekunden-Pitch machen dürfte, wäre meine Reihenfolge andersrum. Ich hätte von hinten angefangen und verkürzt. Ich hätte gesagt, Kanada ist Schwerpunkt. Im Unterschied zu dir, Thomas, würde ich sagen, Wiederentdeckungen sind durchaus gerade dran. Es haben ein paar Wiederentdeckungen eigentlich ganz gut, wenn man Stoner, eben Baldwin, auch aus dieser Periode, wo sich vielleicht gerade das Schreiben ein bisschen veränderte, wo die 60er dann manchmal auch ungeduldig waren mit einem eher klassischen Erzählverfahren. Da sind ein paar Schriftsteller auch hinübergefallen, weil man plötzlich experimentellere Dinge wollte und wo vielleicht man Autoren, die in diese Lücke gefallen sind, wieder eine Chance geben könnte. Zurück zu meinem Mini-Pitch, also Kanada-Schwerpunkt, großer Klassiker der kanadischen Literatur, der Mann, der Nelson erschossen hat. Das ist eine Sensation. Wir brauchen Nova Scotia, who cares? Ich mag Nova Scotia sehr gerne, aber das ist nicht der Grund, warum man das Buch holen würde. Das heißt, da versteckt sich jemand, der in die Geschichte eingegriffen hat. Und das ist ein interessantes Detail, was ich jetzt einfach mal, wie relevant es im Buch ist oder nicht, das ist sozusagen der versteckte Hitler dieses Romans, wo man mal anfängt, leuchtende Augen zu kriegen. Und dann kann man darüber sprechen, aber im Pitch ganz zentral wichtig wäre, warum ist das nach 50 Jahren eine Wiederentdeckung wert? Und da muss man so groß spielen, wie es eben gerade von der Realität gedeckt ist, zu sagen, es ist unerträglich, dass dieser Klassiker ich gehe davon aus, dass er noch nie auf Deutsch übersetzt worden ist. Müsste man wahrscheinlich auch mal erwähnen, weil vieles ist dann ja auch doch irgendwo mal gekommen und ist es was anderes für uns, ob wir eine neue Übersetzung oder eine Erstübersetzung machen.
Ja.
Und dann könnte das tatsächlich auch etwas sein, was wir uns anschauen, denn genau wie Thomas Tebbe sagt, es gibt eine Schwierigkeit bei den sogenannten großen Sprachen. Sie machen den größten Teil der Verlagsproduktionen aus. Insofern denken alle, aha, wenn ich solche Vorschläge mache, dann habe ich ja offene Türen. Das Problem ist, dass wir über unsere wahnsinnig engmaschigen Scout-Systeme kriegen wir wenige Stunden, nachdem diese Manuskripte das Wort Ende geschrieben haben, haben wir die auf unseren Schreibtischen. Wir kaufen die teilweise ein, bevor die Originalverlage die einkaufen. Das ist krank, aber es ist so. Da kommt man als Übersetzer. Fangen Sie nicht an, uns Neuerscheinungen, die gerade erschienen sind, in Amerika zu pitchen. Die haben wir alle vor anderthalb Jahren schon gelesen. Das ist diese seltsam verfahrene Situation. Da haben es Übersetzer aus kleineren Sprachen, wo wir ein weniger dichtes sozusagen Verifikations- und Analysenetz haben, haben es sogar leichter. Aber eine Wiederentdeckung dort könnte tatsächlich funktionieren.
Ja, vielleicht ganz kurz
reagieren.
Vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Wiederentdeckungen haben gerade so eine Konjunktur, dass man selektiv sein muss, weil meiner Wahrnehmung nach gerade wirklich in allen großen Verlagen Wiederentdeckungen erscheinen und es dem Feuilleton schwerfällt, sich da noch auf einzelne Titel zu konzentrieren. Und vielleicht noch einen Satz zum Schwerpunkt. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass der Schwerpunkt auch in kleineren Ländern, kleineren Literaturen zu so einer Publikationsfülle führt, dass es in den letzten Jahren Finnland, Holland zum Beispiel, Georgien fürchte ich, wird ein ähnliches Schicksal erleben, nur immer ein, zwei Titel schaffen. Und deshalb sind wir auch nach der Erfahrung mit dem französischen Schwerpunkt im vergangenen Jahr, wo wir einen ganz tollen Roman eines sehr wichtigen Franzosen publiziert haben und leider baden gegangen sind, wirklich vorsichtig geworden.
Manchmal ist es leichter, abseits der Schwerpunkte besondere Bücher vorzustellen. Kleines Detail am Rande noch, jetzt ist der Georgien-Schwerpunkt. Wir werden ganz ähnlich, wie Sie es vorschlagen, einen Klassiker der georgischen Literatur vorstellen, Dzhanashvili, dickes Buch, wo wir eben auch genau sagen, weil wir vielleicht nicht das aktuelle Buch finden, graben wir in der unübersetzten moderne Klassiker in den Pool und holen da ein wichtiges Buch raus.
Auch das wieder wichtige Informationen. Wer Klassiker in der Schublade hat, hat sozusagen bessere Chancen. Englische Übersetzer haben es wahnsinnig schwer mit Übersetzungen. Da kann man kaum noch was neu entdecken. Und da haben die kleinen Sprachen, also mein Vorteil ist ja auch schön zu wissen. Wir machen weiter. Friederike Hofert übersetzt aus dem Englischen, Spanischen und Galizischen. Sie ist noch Studentin in Düsseldorf, einem der wenigen Orte in Deutschland, wo man Literatur übersetzen studieren kann. Und sie hat heute einen Roman mitgebracht aus dem Spanischen. Bitte schön, deine 4 Minuten.
Ich hoffe, das gibt keine Verletzte. Ich bin sehr, sehr aufgeregt. So, ja, okay. Ich muss ganz kurz sofort erstmal richtig stellen, ich übersetze nicht aus dem Galizischen. Nee. Genau, aber das wird auch, der Roman ist auch im Galizischen erschienen und das wird auch ein bisschen Raum einnehmen in meiner Verteidigung jetzt, warum ich das trotzdem vielleicht machen könnte, obwohl ich aus dem Spanischen übersetzen würde. Genau. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin und ich muss sagen, auch nach den Eindrücken der letzten Frankfurter Buchmesse und nachdem ich gerade noch mal einen kleinen Spaziergang hier übers Messegelände gemacht habe, bin ich sehr, sehr froh, dass ich mit El Último Día de Terranova einen Roman vorstellen kann, der das Buch jenseits von so einer Idee von einem bloßen Unterhaltungsmedium feiert und das auch nicht bloß zu so einem Accessoire auf irgendwie Instagram-Posts verkommen lässt, sondern sich damit beschäftigt, welche Wirkungskraft Literatur eigentlich haben kann. Der Roman ist 2015 auf Galizisch und auf Spanisch erschienen und er handelt von einer Buchhandlung in A Coruña in Galizien in dem Zeitraum 1930, in dem sie gegründet wurde, bis 2014, in dem sie kurz vor der Schließung steht. An ihr treffen sich während der Franco-Diktatur Dissidenten, Intellektuelle und Bücherliebhaber und finden so zueinander. Rivas gelingt es, diese Figuren mit ganz wenigen Strichen, ganz plastisch und jenseits von Klischees zu zeichnen. So in so kurzen Sätzen, dass das Buch tatsächlich nicht mehr als 250 Seiten umfasst. Diese Menschen versuchen, durch ihre Liebe zu Büchern der geistigen Enge der Diktatur zu entfliehen. Sie diskutieren begeistert geschmuggelte Bücher und verflechten die Ideen und Theorien, die sie dort finden, mit ihren eigenen und beschwören so im Prinzip aus dieser Enge heraus eine Internationale des Geistes hervor. Allerdings sehen sie genau diese intellektuelle und geistige Internationale auch bedroht, wie Eliseo, einer der Gründungsmitglieder dieser Buchhandlung, von einer Reise nach Argentinien erzählt. Damals habe ich in der Bibliothek in Chacabuco 995 geschlafen, in der Föderation. Das war freier Boden. In Buenos Aires waren Dutzende Verleger im Exil. Die Minerven ruhten nie. Deshalb hat der spanische Staatsschutz eine Gruppe Handlanger gesandt. Sie haben sich immer gut vertragen, zu gut. Die Nazis, die Faschisten und die Guerillas verstehen sich immer. Darum haben sie auch vor kurzem eine Bombe in den Verlag Ruedo Iberico geworfen. Mitten im Herzen von Paris, in die Rue La Troncis. Bomben gegen Bücher. Ich kenne das Haus sehr gut. Dort habe ich den Verleger Pepe Martinez umarmt. Den Mann, der mehr für die Demokratie Spaniens getan hat, als jeder andere. Und niemand, fast niemand weiß von ihm. Das Tragische tatsächlich ist, dass diese Reise nie stattgefunden hat. Sie ist Eliseo. Der Erzähler hat sie sich ausgedacht, während er eigentlich wegen seiner Homosexualität im Gefängnis saß. Und es bleibt also auch diese Reisen, genau wie die Ideen, spielen sich im Kopf ab. Und es ist auch nicht verwunderlich, dass die jüngere Generation von Terranova einen anderen Ausweg sucht, nach Madrid geht, sich in einer Untergrundbewegung und Punkbewegung anschließt und versucht, mit den Älteren zu brechen. Auch dieser Generationskonflikt wirft natürlich die Frage auf, welche wirkliche politische Wirkungskraft können Bücher haben? Oder was können Bücher ausrichten, wenn menschenfeindliche Weltbilder den gesellschaftlichen Alltag bestimmen? Dabei gibt El Último Día de Terranova keine belehrenden oder naiv idealisierenden Antworten. Dafür gehen zu viele der Bücherliebenden an der harten Realität der Diktatur kaputt, werden gefoltert, verschwinden einfach oder entscheiden sich für den Freitod. Bücher, das zeigt, das Schicksal können nicht alles. Aber sie können auch mehr als unterhalten. Sie können uns erinnern. Und das macht Rivas Buch sehr eindrücklich. Es schildert die harte Realität der Diktatur, sowohl in Argentinien als auch in Portugal, als auch in Spanien, wirklich sehr einfühlsam. Aber es kann eben auch daran erinnern, dass es auch jenseits des Kanons noch sehr viel zu entdecken gibt. Zum Beispiel, wo ich gerade die portugiesische Flagge da oben sehe. Haben Sie jemals von Pedro umgehört? Einem portugiesischen Surrealisten, der so sehr den Verzicht gepredigt hat, dass er nichts weiter besessen hat als eine Plasteblume. Aber vor Freude darüber, dass die Salazar Diktatur gestürzt wurde, während eines Trinkspruchs gestorben ist. Und genauso mit so kleinen Anekdoten bringt uns Rivas eben Autoren näher, die vom deutschsprachigen Kanon bislang ignoriert worden sind. Und er begnügt sich nicht mit Aufzählung, sondern zeichnet genau nach, welche Bedeutung die auch haben könnten und wie sie ein Ideennetzwerk erweitern könnten. Das geschieht allerdings mit einer Dichte, die das Übersetzen zu einer wirklichen Herausforderung machen. Ich glaube, man müsste sich sehr gut auskennen mit der spanischen Geschichte, mit der portugiesischen, argentinischen Geschichte und auch mit der Literaturgeschichte. Und man muss das Buch auch sehr gern haben, um ihm genau die Aufmerksamkeit zu geben, die es dafür eben braucht. Und ich denke, dass es tatsächlich sogar wichtiger wäre, als Galizisch zu können, da bislang auch alle Romane, die von Rivas auf Deutsch erschienen sind, alle drei, aus dem Spanischen übersetzt wurden. Genau, Dankeschön.
Vielen Dank, Friederike Hofort. Thomas Tebbe, ein Buch über die Bedeutung der Literatur. Als Lektor freut man sich da oder wie geht es Ihnen?
Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz großes und altes Thema in Büchern. Das ist so ein bisschen wie gerade in der Diskussion nicht ganz leicht hat, weil es gegen eine Menge Konkurrenz antreten muss. Ich habe mir eine ganze Menge Fragen wieder notiert, die einhergehen auch, ähnlich wie bei Kanada, mit meinem Vorwissen über die spanische Literatur und den Fragen, der allerersten Frage, Manuel Rivas, kommt mir bekannt vor, ist auf Deutsch erschienen. Da wäre meine allererste Frage mehr oder weniger in den ersten Satz hinein, warum macht der deutsche Verlag, der die ersten drei Bücher gemacht hat, mit dem vierten nicht weiter? Waren diese vier programmatisch nicht mehr, dieses vierte programmatisch nicht mehr erwünscht oder waren die ersten drei erfolglos? Ist dieser Stoff zu klein, zu fragmentiert? Mir fehlte in der Vorstellung eigentlich so, abgesehen vom Leitmotiv, Bücher sind stärker als Politik, sind stärker als Diktatur, die Frage, worum geht es eigentlich in diesem Buch? Ich habe zwischendurch unterschiedliche Signale gehört, Diktatur in Argentinien, in Spanien, in Portugal. Was genau hält dieses Buch zusammen, außer dem Ort, an dem es spielt? Zum Vortrag würde ich noch sagen, er fing sehr gut und schwungvoll an und sehr klar und unaufgeregt, das hat mir gut gefallen. Am Ende war es mir ein wenig zu zerfasern und ich bin jetzt ganz offen gestanden ein bisschen ratlos und wäre, wenn mir das jetzt in Leipzig passiert wäre, so eher skeptisch, mir diesen Autor näher anzuschauen.
Jo Lendl, wie geht's Ihnen?
Ja, ich glaube, dass die Frage, wie in jedem Verkaufsgespräch hilft es, sich in die Haut des Gegenübers zu versetzen. In einem Bewerbungsgespräch versuche ich auch nicht nur mich zu verkaufen, sondern mir klarzumachen, warum könnte der andere gerade mich nötig haben und mich für unentbehrlich halten. So auch bei Pitches von Manuskripten. Und das ist sowas wie eine Einordnung der bereits übersetzten Bücher enorm wichtig. Das muss jetzt heute hier nicht sein. In meinem Fall hätte mich dann sozusagen auch interessiert, wir haben Almudena Grandes im Programm, die auch zwei historische Romane aus der Franco-Diktatur vorgelegt hat. Wie verhält sich dann so ein Buch zu Büchern, die es vielleicht in dem konkreten Programm schon gab? Das ist jetzt hier für so ein allgemeines Publikum nicht Interesse, aber wenn man konkret mit einem Lektor, einem Verleger spricht, ist es immer klug, auch nochmal eine Einordnung zu geben, wo in deinem Programm stünde das und wie verhielte es sich gegebenenfalls zu ähnlichen Autoren oder ähnlichen Stoffen. Die Frage der Ausgangssprache ist enorm wichtig, da hätte ich tatsächlich auch eingehakt und gesagt, nur weil das bisher aus dem Spanischen übersetzt worden ist, würde ich sofort denken, ça ne se fait pas, da müsste man eine gute Antwort haben, denn vielleicht werden wir da auch nochmal anders gefragt als der Verlag, der es bisher gemacht hat, ich weiß nicht, welcher das war. Da versuchen wir natürlich tatsächlich an die Ausgangssprache zu gehen. Und in manchen Fällen ist es so, dass die Autoren eine existierende andere Übersetzung als so gut wie das Original freigeben, als Übersetzungsgrundlage. Das ist aber eine ganz wichtige Information für uns. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich nicht genau weiß, wo ich orientiert bin, zum Beispiel in dem Verhältnis Argentinien, Portugal, Spanien, wo sind da wirklich sozusagen die Zentren, von denen aus es in die anderen Bereiche geht. Wie ist das Verhältnis von Buchhandlung, Literatur, Kraft der Bücher zum Politischen? Wird das an einzelnen Büchern durchbuchstabiert? Ist sozusagen das Staunen und die Kraft der Literatur eher etwas Allgemeinbehauptetes, wo ich immer ein bisschen zögerlich bin, weil das natürlich auch so ein Allgemeinplatz ist? Oder wird das auf eine Weise mir erzählt, dass ich tatsächlich auch wieder Schwung hole in meinem Glauben auch an die Wirkmacht von Literatur in der konkreten politischen Ausnahmesituation, wie sie in der Franco-Diktatur natürlich vorlag. Sowas interessiert mich, also wie eingangs schon gesagt, je spezifischer, desto einfach wirkungsvoller.
Vielen Dank. Speed-Dating, wir müssen uns leider ein bisschen ranhalten.
Sagen ich muss Sie noch gerne einen noch. Punkt, den wir noch gar nicht erwähnt haben, vielleicht anfügen. Mir fiel auf, dass mir gefehlt hat, dass der Originalverlag nicht genannt wird. Das ist für uns in Ländern, die wir gut kennen, auch
ein
wichtiges Indiz dafür, ob das ein satisfaktionsfähiger Text und Autor ist oder nicht.
Auch das eine wichtige Information. Wir haben nur noch wenig Zeit. Speed-Dating, unsere letzte Kandidatin, Cordula Witjes, kommt aus Halle, übersetzt aus dem Niederländischen und hat auch einen Text aus dem Niederländischen mitgebracht. Ich übergebe dir sofort das Wort. Bitte schön.
Dankeschön. Nachdem wir so weit gereist sind, werfe ich Sie nun mit Campion in das vielleicht etwas kalte Wasser der Jugendliteratur. Campion ist geschrieben worden von der niederländischen Autorin, der ersten in dieser Runde, glaube ich, Corine Oranje. Und erzählt die Geschichte von Olivier Victor van de Voort, dem niederländischen Nachwuchstalent im Schwimmsport. Victor verliert im Alter von 11 Jahren bei einem Reitunfall seinen Unterschenkel. Genau davon handelt dieses Buch. Aber sein großer Wille und seine Ausdauer haben die Autorin inspiriert, seine Geschichte fiktiv zu verarbeiten. Corine Oranje ist eine bekannte Autorin von Jugendbüchern und religiöser Bücher. Campion, Champion, ist packend geschrieben und lässt einen so leicht nicht mehr los. Und wenn ich persönlich dieses Buch aufschlage, höre ich Wellen klatschen statt Seiten rascheln. Und ich rieche den typischen Schwimmbadgeruch statt Papier und Leim. Und bei den Wettkampfszenen fiebere ich sogar seitenlang mit. Damit Sie selbst hören können, was ich meine, habe ich die Unfallszene in Auszügen übersetzt. Er beißt die Zähne zusammen. Da ist kein Schmerz. Da ist kein unerträglicher, zerreißender Schmerz. Da sind keine echten Steine, keine Baumstümpfe und auch keine Brombeerbüsche, die seinen Rücken aufreißen. Da ist gar kein Blut und kein durchgedrehtes Pony, das versucht, ihn loszuwerden. Das ist ein Spiel, ein Computerspiel. Um Punkte zu machen, muss er nur aufrecht sitzen bleiben und gut aufpassen und den Hindernissen ausweichen. Er kann das. Wenn einer es kann, dann er. Monty, das Pony, bleibt einfach nicht stehen. Er galoppiert weiter, über den harten Sand, durch das Schilf, ins Wasser. Victor schafft es nicht, an der Oberfläche zu bleiben. Aber als er wieder hinuntergezogen wird, erwacht sein Kampfgeist. Oh nein, er wird nicht ertrinken. Er wird das hier überleben. Es ist genau wie der Start beim Rückenschwimmen, wenn er unter Wasser losschnellt. Ruhig bleiben, nach oben schauen, durch die Nase ausatmen. Das hat er so oft gemacht. Das kann er auch in eiskaltem Wasser, mit nur einem Bein und mit 1000 Messern im Rücken. Er kann es auch, während sein Fuß von einem durchgegangenen Pony abgerissen wird. Er kämpft sich nach oben, aber dann spürt er wieder einen Ruck an seinem Bein. Wieder verschwindet er unter Wasser. Es wird immer schwieriger, nach oben zu kommen und Luft zu holen. Wann ist es vorbei? Wie lange kann das noch dauern? Natürlich überlebt Victor wie durch ein Wunder den Unfall, aber sein Leben ist danach nicht mehr wie vorher. Er liegt mehrere Wochen auf der Intensivstation, sein linker Unterschenkel muss amputiert werden. Natürlich ist ihm schnell bewusst, dass er viele Sportarten vorerst nicht mehr ausüben kann. Zu der körperlichen Belastung kommt die psychische Belastung. Er hat einerseits Heimweh und andererseits hat er Angst, zu Hause von den Erlebnissen wieder übermannt zu werden, denn der Unfall ist zu Hause passiert. Aber eines kann der Unfall ihm nicht nehmen und das stellt die Autorin toll heraus, seinen eisernen Willen nämlich. Victor beginnt früh auf eigene Faust seine Muskeln wieder aufzubauen. Er trainiert nach der Reha in seinem alten Schwimmverein und schafft es 2016 sogar zu den Paralympics in Rio. Dort gewinnt er über 200 Meter Rückenschwimmen die Silbermedaille. Campione ist also eine Erfolgsgeschichte. Ein paar Fakten zum Buch selbst. Es hat 196 Seiten. Es ist mittlerweile in der 7. Auflage beim niederländischen Verlag Columbus erschienen und über 13.500 Mal verkauft worden. Es war Schullektüre an niederländischen Grundschulen. Und jetzt müssen Sie natürlich noch wissen, warum ich die ideale Übersetzerin für dieses Buch bin. Ich bin selbst ehemalige Wettkampfschwimmerin und auch nur 11 Jahre älter als der Protagonist. Ich habe außerdem bereits 2 theologische Bücher von Corinne Oranje für den SCM-Verlag ins Deutsche übersetzt. Und ich bin ganz persönlich der Meinung, dass Kinderbuchhelden mit übermenschlichen Kräften nicht unbedingt, dass sie durchaus real sein dürfen. Und wenn Sie dem zustimmen, habe ich eine gute Nachricht. Die Rechte sind noch frei. Vielen Dank.
Jo Lendle. Vielen Dank, Cordula Vitjes.
Sehr Jo schön. Lendle,
der Hansa Verlag hat ja auch ein starkes Kinder- und Jugendbuchprogramm. Sie haben, also es ist aus dem Niederländischen, Sie hören eine dramatische Geschichte, aber Erfolgsgeschichte, aber auch ein bekannter, offenbar ja Schwimmer in den Niederlanden. Was geht Ihnen da alles durch den Kopf?
Ja, sehr sympathische Vorstellung, auch durchaus zu markieren, warum man selber geeignet ist, ist in so einem glücklichen Fall natürlich passend. Ich finde das ein spannendes Buch, informativer Vortrag, auch die Einordnung, wie es in den Niederlanden aufgenommen wurde. Das ist sehr hilfreich. Was mir noch geholfen hätte, gerade weil das Kinder- und Jugendbuch so extrem stark Kategorien braucht, hilft noch mal ganz deutlich sowas wie Altersangaben, weil da der Markt doch enorm in Kategorien aufgeteilt ist. Ich finde das aus unterschiedlichen Gründen interessant. Wir haben in unserem Jugendbuch ja etwas, was inzwischen leicht spöttisch Sicklit genannt wird, also die Situation, dass Jugendbuchhelden mit Krankheiten oder mit traumatisierenden Erlebnissen umgehen müssen und sich darin zeigt, wie sich eben Willen bildet. Das ist etwas, was in der Pubertät natürlich eine ganz zentrale Herausforderung ist, dass die eigene Identität zu bilden, auch gegen Hürden und Hindernisse. Und das wird hier meines Erachtens exemplarisch gezeigt in einer besonders scharfen und unübersehbaren Einschränkung, der man dann eben doch begegnet. Ich hätte wahrscheinlich am Anfang auch wieder, um sozusagen schnell die Aufmerksamkeit zu triggern, die Geschichte von der konkreten Vorlage Paralympics Silbermedaille 2016 erzählt. Das leuchtet uns unmittelbar ein, dass das eine Relevanz hat und dass man das auf diesem Weg auch wird weiter bewerben können. Immer die Vorstellung, das, was wir brauchen, ist auch das, was wir weitererzählen. Wir sind Vermittler. Wir sind nicht die Endstation, sondern wir sind nur die erste Station auf dem Weg, dass wir im Haus dafür werben, dass wir den Buchhandel, die Journalisten und die Leser dafür gewinnen. Und da helfen diese kleinen Signalgeschichten. Also das ist toll. Das Zitat hat mir nicht wirklich geholfen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Zum Beispiel darin, dass ich immer noch nicht weiß, obwohl wir eine lange Strecke gehört haben, wie der Unfall ganz genau stattgefunden hat. Was davon war Metapher und was ist konkret passiert, das hätte mir geholfen. Das Endergebnis Bein ab ist klar und das ist das Relevante, aber neugierig wäre ich schon gewesen. Und da kommen natürlich ganz leichte Zweifel, wenn ich das Gefühl habe, da wird mir schon ein Textausschnitt gezeigt und ich kapiere es nicht ganz. Dann denke ich, im Jugendbuch sollte auch eine gewisse Klarheit herrschen.
Wir haben leider wenig Zeit.
Ja, ganz schnell. Das steht in meinem Manuskript, ich habe es gerade überlesen. Das Halftertau wickelt sich beim Absatteln um seinen Fuß und das Pony geht durch und wird.
Danke. Thomas Tebbe, ein Jugendbuch aus dem Niederländischen über die tragische Geschichte eines niederländischen Sportlers. Wie geht es Ihnen damit? Wäre das was fürs deutsche Publikum? Wie schätzen Sie das ein?
Also ich schließe mich rückhaltlos den Sätzen meines Kollegen an. Ich fand den Vortrag toll und erfrischend, sehr informativ. Ich fühle mich vollumfänglich informiert darüber, was dieses Buch leistet und in welcher Weise man es auf dem deutschen Markt positionieren kann. Das Zitat hat mir auch nicht geholfen. Einziger Beitrag, den ich jetzt vielleicht noch leisten könnte, wäre darauf hinzuweisen, wie relevant der Verlag ist, mit dem man spricht. Wir haben kein Jugendbuch und deshalb wäre dieser Vortrag an mir vollkommen vorbeigegangen. Das heißt, es ist immer sinnvoll, sich anzuschauen, welche Textform kann ein Verlag transportieren, vermitteln. Das wäre Zeit, die wir beide wahrscheinlich besser hätten verwenden können.
Grundlegend also wichtig, sich genau die Programme anzuschauen, an welchen Verlag wendet man sich, mit welchem Buch. Wir haben
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.